A life in the arts is sometimes like putting messages in bottles on a desert island and hoping that someone will find one of your bottles and open it and read it.
Kunst und Köpfe. Neues aus der HFG auf Campus Radio Karlsruhe.
Hey, Kunst und Köpfe ist zurück und zwar schon mit der zweiten Folge. Ich bin Beo und hier dreht sich wieder alles rund um die HFG Karlsruhe. Und dort gibt es neben den Bereichen Kunst und Design auch die Kunstwissenschaft und Medienphilosophie. Ein kluger Kopf aus diesem Fachbereich ist zu Gast und zwar Ariana Dongus. Seit 2018 ist sie akademische Mitarbeiterin an der HFG, wo sie promoviert und lehrt. Und sie koordiniert gemeinsam mit Professor Matteo Pasquinelli die Forschungsgruppe KIM, kurz für Künstliche Intelligenz und Medienphilosophie. Über ihre Promotion sprechen wir gleich. Zunächst hat mich aber mal interessiert, was dieses KI in KIM überhaupt bedeutet.
Jetzt kannst du vielleicht zunächst mal erklären, was KI überhaupt ist. Oh mein Gott, so grob, weil das Problem ist ja irgendwie, bei KI haben viele Sorgen und Ängste vielleicht auch eher so negativ besetzt, denken, oh mein Gott, mein Arbeitsplatz fällt weg oder so. Und genau, überall ist KI, aber viele wissen eigentlich gar nicht wahrscheinlich, was es ist. Mhm.
Also was wir an der Forschungsgruppe versuchen, die ich ja zusammen mit Professor Pasquinelli hier koordiniere, ist eigentlich so eine ganz klassische Herangehensweise an neue Technologien, dass man eben sagt, so, die sind nicht neutral, die sind situiert, die sind auf ganz bestimmte Art und Weise entstanden. Und wenn man jetzt sagen möchte, was bedeutet KI, das ist so ein bisschen ungefähr so, wie wenn man fragen würde, was ist Medienphilosophie? In a nutshell kann man das natürlich nicht so einfach beantworten, aber ich würde sagen, es ist eine neue, tatsächlich auch eine neue Regierungsform. Ja? Also du kannst quasi über statistische Modelle, denn letztendlich könnte man das sozusagen KI, wenn man das machen möchte, auf der technologischen Ebene oder auf der technischen Ebene könnte man sagen, künstliche Intelligenzen sind Systeme, sind algorithmische Systeme, sind zum Beispiel neuronale Netzwerke, aber all das sind sozusagen sehr, sehr komplexe und, wie sagt man, sophisticated statistische Modelle, so, die auf eine gewisse Art und Weise Daten absorbieren, ja, aus der Gesellschaft oder aus den sozialen Medien beispielsweise und dann eben letztendlich ein Modell bilden, also die Realität auf eine ganz bestimmte Art und Weise abbilden und dann kommen natürlich so Sachen wie Bias und Diskriminierungsfragen, Verzerrungen und so weiter damit rein. Und das letztendlich ist sozusagen ein ganz wichtiger Aspekt aus einer forscherisch-politischen Perspektive für uns also bei KIM, das eben zu politisieren und das aber zu zeigen, warum das nicht so ist. Also nicht einfach nur zu sagen, das ist Quatsch, das ist so und so, sondern wirklich genau hinzugucken und es genau zu erforschen, zu kritisieren, was für eine Art von Wissen da generiert wird, um dann sozusagen die Grenzen und die Fehler und diese ganzen Sachen aufzuzeigen. So eine klassische Hacking-Zugriff eigentlich auf Technologien. Und für mich bedeutet sozusagen, und auch für Professor Pasquinelli, deswegen bin ich auch sozusagen bei ihm gelandet, in Anführungsstrichen, bedeutet KI eine Reorganisation und eine Transformation auch von Arbeitsbeziehungen. Also zum einen, wie Wert geschöpft wird über Daten. Das ist natürlich super wichtig in der Digitalökonomie, aber auch sozusagen, wie neue Arbeitsverhältnisse, hochgradig prekäre Arbeitsverhältnisse entstehen. Genau, das sind sozusagen zwei ganz wichtige Bereiche. Und natürlich auch die Systeme zu hacken. Also wir arbeiten auch mit der Medienkunst, mit Daniel Franke beispielsweise zusammen. Der hat das Equipment sozusagen und dann können wir auch wirklich mit den neuronalen Netzwerken arbeiten beispielsweise und die tweaken und twisten und das ein bisschen besser verstehen.
Das heißt, bei euch kommt eben also nicht nur dieses technologische KI, wie funktioniert KI, sondern eben auch dieses geistessozialwissenschaftliche mit rein, das soziale Aspekte und solche Dinge.
Aber es ist eben total wichtig, gerade auch in den Geisteswissenschaften, das fehlt meines Erachtens nach oftmals im Diskurs eben nicht nur eine Diskursanalyse zu machen oder eine Machtkritik zu äußern, sondern eben wirklich in der Lage zu sein, diese Systeme auch von innen erstmal zu verstehen und sie dann von innen heraus auch zu kritisieren. Und meistens geht es sozusagen, also wir versuchen sozusagen beide Ebenen zusammenzubringen, meistens ist es sozusagen eher eine Sozialkritik oder eben eine technikfetischistische vielleicht Kritik, die nur zu sehr auf die Apparaturen guckt. So. Und das eben zu verbinden, ist meines Erachtens nach total wichtig. Und deswegen sind wir auch an der HFG richtig.
Diesen Ansatz, neue Technologien zu betrachten, setzt Ariana auch in ihre Dissertation um. Ihr Untersuchungsraum sind Flüchtlingscamps, die als Testfeld für biometrische Technologien genutzt werden und in denen Geflüchtete Arbeit für die Entwicklung von Technologien leisten, die unter prekären Bedingungen stattfindet und unsichtbar bleibt. Angefangen hat alles mit zwei journalistischen Reportagen. Die Recherchen waren sozusagen der Startschuss für ihre Dissertation.
Du hast bei der Zeit und bei der FAZ Artikel veröffentlicht und da ging es so ein bisschen darum, also die Verbindung von Technologie und Flucht, und zwar in Flüchtlingscamps. Und da war es einerseits eben das so ein bisschen als menschliche Ressource, wo dann eben Programmiererinnen und Programmierer ausgebildet werden. Und dann noch ein Artikel über die Flüchtlingscamps so als Testfeld für biometrische Technologien. Und das fand ich unglaublich spannend. Und vielleicht könntest du da erzählen, was genau du da herausgefunden hast.
Ich bin mit meiner Kollegin Christina Zonetten, mit ihr habe ich auch tatsächlich beide Artikel oder beide Reportagen veröffentlicht. Wir haben uns in dieses Feld begeben und haben... Das fing eigentlich von Berlin aus an, weil es gibt auch in Berlin so bestimmte Programmierschulen, die halt für Geflüchtete eben so ja, Programmieren im Schnelldurchlauf anbieten. Und dann sind wir irgendwie über Recherchen dazu gekommen, dass diese Aktivitäten eben nicht nur im entwickelten Westen stattfinden, sondern in den sogenannten Entwicklungsländern, aber eben auch spezifisch in Flüchtlingscamps oder auch an Orten, wo sozusagen Migration generell stattfindet, also sozusagen Fluchtbewegungen stattfinden und da sozusagen bestimmte Unternehmen, NGOs oder Startups, da ist auch die Grenze manchmal fließend, bestimmtes Interesse haben, mittels der Technologie einen Service an die Geflüchteten anzubieten, beispielsweise die verloren geglaubten oder verloren gegangenen Verwandten wiederzufinden. Und das Interessante oder was man eben für ein Vorurteil hat, sage ich mal, wenn man sich mit Technologie und den aus westlicher Perspektive so globalen Peripherien beschäftigt, ist, dass man ja eigentlich immer denkt, dass die Ausgangsbewegung eine ist, dass sozusagen die entwickelte Technologie im Westen, also dass die Entwicklung der Technologie im Westen stattfindet und dann sozusagen irgendwann exportiert wird. Aber eigentlich ist es nämlich ganz genau andersrum, würde ich jetzt als provokative These sozusagen was ich auch in meiner Promotion bearbeiten will, eben aufstellen und zu sagen, ohne die eben aus, muss ich mal immer dazu sagen, eben aus westlicher Perspektive peripher betrachteten Orte, gerade sowas wie Flüchtlingscamps, nehmen eine ganz wichtige Funktion ein in diesem geopolitischen Gefüge, sage ich mal, weil dort sozusagen bestimmte Sachen, wie du schon angedeutet hast, beispielsweise biometrische Identifizierungsverfahren, Augenscans, Gesichtsscans, die Erkennung der Art und Weise, wie du läufst, die sozusagen nicht im entwickelten Westen, nicht im Kern sozusagen des Westens stattfinden, sondern eben an solchen Orten. Ne? Und man kann sich ja auch schon vorstellen, warum das so ist. Und die Perspektive so ein bisschen umzudrehen und zu sagen, es sind eigentlich all diese Menschen, die diese Technologien benutzen, teilweise benutzen müssen, weil sie beim UNHCR ist es so, dass man, wenn man sich nicht biometrisch erfassen lässt, bekommt man auch keine Hilfeleistung. Das ist sozusagen mittlerweile sehr eng verknüpft. Und dass die aber sozusagen einen ganz wichtigen Teil dazu beitragen, dass die Technologie überhaupt funktional gemacht wird. Also dieser ganze Diskurs von Experimentieren, von dem Sichermachen, dem Bessermachen von Apparaturen, das zählt ja auch in der sozusagen herkömmlichen Geschichte, zählt das ja auch gar nicht sozusagen als etwas Wertvolles, ja. Das ist sozusagen eine, finde ich, ganz wichtige Linie und die hat natürlich koloniale Kontinuitäten, wenn man sich an die Anfänge der biometrischen Anwendung, beispielsweise das Fingerprinting, also das Fingerabdruckverfahren, Daktyloskopie erinnert, die wurden auch in den britischen Kolonien, zum Beispiel in Indien oder so, getestet und dann wieder sozusagen zurückgeführt und machen das auch im viktorianischen England sozusagen anzuwenden. Und das ist, also deswegen, man muss sozusagen ein bisschen ausholen, um diese Verhältnisse miteinander zu verbinden. Aber letztendlich geht es mir darum, diesen Charakter, der eben gerne sozusagen wegfällt in einem Diskurs über, über Hightech, sei es jetzt künstliche Intelligenz oder Biometrie, das ist ja teilweise auch miteinander verbunden. Es gibt so Oldschool, sage ich jetzt mal, Biometrie, die anders funktioniert. Es gibt aber auch neuere Verfahren, die eben die sogenannten KI-Systeme halt zur Anwendung benutzen. Und dass das eben fundamental sozusagen das andere, das draußen, das sozusagen, was eben weniger gut reglementiert ist, wo Datenschutz und so weiter so gut wie gar keine Rolle spielen. Dass es sozusagen eine ganz wichtige sogenannte Schattenseite ist, ja, die natürlich irgendwie im Diskurs nicht vorkommt, aber die sozusagen stark zu machen, ist zum Beispiel eine wichtige Sache.
Ich fand es vor allem krass, also mit den Iris-Scans, also ich habe davor noch nie irgendwas davon gehört. Und ich fand schon ziemlich krass eben, dass die das machen müssen, die Flüchtlinge in den Camps. Und dass die Daten natürlich auch angewendet werden vor Ort, um abzuschätzen, wer wie viel isst und was einkauft und so weiter. Und die müssen das ja. Also wenn man mal drüber nachdenkt, wir haben halt irgendwie die Freiheit, bei vielen Dingen eben zu entscheiden. Aber klar, da kann man nicht entscheiden. Da kann man, aber das ist nicht keine gute Option, Nein zu sagen.
Genau, und die unterschreiben eben so eine sogenannte Einverständniserklärung. Da ist aber auch bei vielen gar nicht klar, ob die überhaupt sozusagen verstehen. Und die müssen sie. Es ist einfach wirklich ein Zwangsregime. Und auf der Seite vom UNHCR oder generell von so einer tech-affinen Flüchtlingshilfe ist es eben so, dass die Flüchtlingsagentur, also UNHCR, sozusagen chronisch unterfinanziert ist und sozusagen die neoliberale Wende auch da selbstverständlich nicht Halt gemacht hat und sozusagen das Diktum eben ist von Effizienz und Kostensparen und eben einfach wirklich massiv das Wissen über diese bestimmte Population, kann man sagen, Bevölkerung sozusagen zu vermehren. Also es ist sozusagen doppelt problematisch, weil das Flüchtlingscamp an sich oder überhaupt solche Fluchtbewegungen, ja, also es ist ja ein hochgradig volatiler, prekärer Ausnahmezustand. Und in diesen Ausnahmezustand werden dann hochgradig experimentelle Technologien eingeführt, ne? Also da gibt's einen richtigen Markt mittlerweile für Hightech-Anwendungen, Drohnen beispielsweise, die Blutkonserven auf dem afrikanischen Kontinent von A nach B transportieren sollen, weil das sozusagen zu gefährlich wäre, wenn zum Beispiel Seuchen sich verbreiten. Aber das Problem ist sozusagen, dass eigentlich, man kann immer sagen, das ist doch toll, besser als gar nichts und so weiter. Und das ist aber, finde ich, der falsche Diskurs, weil sozusagen eben außer Acht gelassen wird, was da noch für andere Interessen hinterstehen. Nämlich, dass es natürlich auch darum geht, bestimmte neue Technologien eben, wie gesagt, wieder zu verbessern, auszutesten, auch zu normalisieren, den Einsatz auch von diesen Technologien, auch natürlich dann wieder im entwickelten Westen zu normalisieren. Und das fällt dann eben total raus. Und ich empfinde das halt auch, also sagen auch viele KritikerInnen, dass es eben tatsächlich auch gegen bestimmte Grundrechte eben verstößt oder man durchaus die Frage stellen kann, ob das überhaupt sozusagen rechtens ist. Das Problem ist nur, dass das UNHCR immun ist, deswegen kann man das sozusagen nicht angreifen. Aber so geht die Debatte. Also man kann dieses Feld sozusagen nehmen. Das ist eben das sage ich jetzt mal, der Vorteil auch, wenn man das beforscht, dass man halt, man hat so einen relativ abgeschlossenen Raum, den kann man auch kritisieren, also ne, auch dafür, dass er eben so vermeintlich abgeschlossen ist. Und dann kann man den aber auch in größere Kontexte eben einlagern. Und eben vor allem finde ich halt wichtig, die ökonomische Perspektive nicht aus dem nicht aus den Augen zu verlieren, weil es tatsächlich, also meines Erachtens nach, ein Tauschgeschäft ist, ein Tauschhandel eben zwischen bestimmten Firmen, die quasi anbieten, ihre Hilfe dort zur Verfügung zu stellen. Ein Leiter von so einer Programmierschule hat mir das jetzt irgendwie eine Win-Win-Situation, weil quasi dann kommen die neuen Technologien an diese Orte, ja, ins Camp und dann können die sich auch noch sozusagen verkaufen und sagen, guck mal, wir machen hier humanitäre Flüchtlingshilfe und die verbessern ihre Technologie und die geben vielleicht sogar auch noch ein bisschen extra Geld an zu UNHCR oder an bestimmte Camps und so sind so ganz komische, entstehen so ganz komische Verknüpfungen auf diesem Fluchtmarkt. So.
Ja, Fluchtmarkt ist auch schon ein trauriges Wort. Aber was passiert denn mit den Daten und vor allen Dingen, wenn das praktisch da getestet wurde und die Iris-Scan-Geschichte finde ich schon irgendwie ziemlich krass, Was passiert dann hier bei uns damit?
Man muss sozusagen dazu sagen, dass im Falle vom UNHCR die Technologie, also ich meine, jede Technologie produziert ihre eigenen Fehler, ihre eigenen Logiken und es gibt sozusagen keine fehlerfreie Technologie, das ist ja klar. Aber man kann schon dazu sagen, oder man muss dazu vielleicht wissen, dass eigentlich, also das liegt schon in der, also dieses Hardcore-Experimentieren, würde ich jetzt mal sagen, folgt man auch bestimmten ForscherInnen, so liegt so in Anfang der 2000er Jahre. Mhm. Und jetzt mittlerweile ist es eben schon relativ, es funktioniert halt relativ gut, ja. Es ist relativ robust und es werden sozusagen on top andere Verknüpfungen gemacht. Also es ist sozusagen wie so das biometrische Template, also das wird ein Foto von deinen Augen gemacht, dann wird das übersetzt, ja, in so einen bestimmten Barcode, also lesbar gemacht. Und das ist sozusagen wie so ein Eingangstor, mit dem du dann ganz viele Operationen durchführen kannst, weil du hast ja verschiedene Datenbanken, die dann verknüpft sind. Es gibt verschiedene Akteure, die darauf zugreifen, verschiedene sozusagen Akteure in der Flüchtlingshilfe und teilweise eben auch Banken, ja, weil diese biometrischen Scans auch beispielsweise in Jordanien sind 80% der Geflüchteten nicht in den Camps. Mhm. Wenn sie irgendwie können, wollen sie natürlich nicht in den Camps, sondern in den größeren Städten. Und da gibt es beispielsweise die Kairo Aman Bank, die in Zusammenarbeit mit dem UNHCR eben anbietet, dass du an den ATM-Schalter, an den Bankautomaten gehst, mhm, und mit deinem Auge quasi dein Geld abholst. Also die finanzielle, monetäre Flüchtlingshilfe. Und das Problem ist generell, dass das ist sozusagen das Stichwort, das heißt Interoperabilität. Mhm. Ja, also das bedeutet, dass bestimmte Daten interoperabel werden. Das bedeutet, dass wenn ich deine ID eingebe oder deinen biometrischen Scan, finde ich auf immer mehr Datenbanken eine Antwort dafür. Das heißt, ja, die Datenbanken müssen im Hintergrund ja verknüpft werden. Ne? Es gibt wahnsinnig viele Datenbanken, es ist auch noch sehr, sehr chaotisch. Mhm. Ja? Es ist jetzt nicht so, dass es ein Zentralregister gibt und so ein bisschen dystopisch, panoptisch da irgendwie eine Person ganz viel Wissen über theoretisch Millionen von Menschen haben kann. So einfach ist es nicht, aber man muss schon sagen, die Tendenz dahin gibt es, ja, und das ist so ein bisschen die Gefahr. Das haben wir aber auch in Europa. Also wenn man sich die Zusammenlegung von bestimmten Datenbanken, die jetzt gerade noch das alte Europaparlament beschlossen hat, das sind so bestimmte Kriminalitätsdatenbanken und so weiter, und eben Flucht und Migration rückt da auch irgendwie näher, und das ist sozusagen durchaus ein Problem, und es könnte sozusagen natürlich dazu kommen, das ist immer das Schwierige, sobald man baut eine bestimmte Infrastruktur auf. Ja, also wir haben jetzt eine riesige humanitäre Datenbanken, aber wir wissen nicht, was passiert damit. Also es kann, sobald dieses System halbwegs funktioniert, kann es doch einfach auch sein, dass bestimmte europäische Akteure sagen, hey, ihr habt doch so viel Daten, oder auch bestimmte Länder haben auch ein sehr großes Interesse, da gibt es auch eine gute Studie von Privacy International dazu, natürlich ein großes Interesse, die Daten, die das UNHCR in ihrem eigenen Land, also wenn beispielsweise Länder sagen wie Jordanien, hey, ihr dürft hier das Flüchtlingscamp für syrische Geflüchtete aufbauen, ja, okay, dafür wollen wir aber vielleicht die Daten. Also sowas, das ist so eine ganz heikle Sache, mhm, und so landen können theoretisch, das ist jetzt, ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber solche Bestrebungen sind ja relativ, also die sind einfach da so. Ja. Und da bestehen halt meines Erachtens nach große Gefahren, weil das Problem ist auch, was noch dazu kommt, ist, dass du mittlerweile eben identifiziert werden kannst, und dann kommt wieder die sophisticated KI ins Spiel, ohne sozusagen überhaupt dich vor einen Automaten zu stellen und da reinzugucken, sondern eben aus der Ferne, ohne dass du es weißt. Also ich meine, das sind noch experimentelle Technologien, ne? Ja. Aber wir wissen es ja auch bei der Gesichtserkennung, es wird immer besser. Ja, man kann es ja auch schon aus der Ferne bestimmte Gesichter erkennen. Also da spielen viele heikle Dinge eine Rolle. Da wird eine neue Form von Wissen wird generiert, und die Frage ist, was passiert, wenn dieses Wissen eben sich verknüpft und wenn es wandert, wenn es reist und wenn es eben, wir haben irgendwie einen Rechtsruck, ja, also was passiert, wenn es eben wirklich in die falschen Hände kommt, so, und das ist wirklich sehr problematisch, weil die Leute selber, es ist nicht mehr wie beim deinem Personalausweis, wo bestimmte Sachen eingestempelt werden, sondern das ist ganz weit weg von dir, dieses Wissen, du hast gar keine Ahnung, bin ich auf irgendeiner Liste, wie werde ich da eigentlich sozusagen überwacht oder wie werde ich da aussortiert, so.
Ja, ich finde das, also auch wenn das jetzt, also wenn das sehr weit weg von mir ist, ich finde sowas sehr gruselig.
Ja, und deswegen ist es eben so wichtig, finde ich, sich Überwachung, um Überwachung zu kümmern, darüber zu sprechen, aber eben ohne so einen spezifischen, pessimistisch-dystopischen Zugriff. Weil natürlich ist das beängstigend, aber das Einzige, was man meines Erachtens nach machen kann gegen diese Angst, ist halt, sich das genau anzugucken, bestimmte klare Forderungen zu stellen und letztendlich sozusagen dafür halt auch sozusagen einzustehen. Und das ist natürlich auch die diametral entgegengesetzte Taktik, die sozusagen die Mächtigen irgendwie in unserem Land oder auch in Europa eben machen, weil sie natürlich Datenbanken erschaffen, die wir schwer kritisieren können, weil die eben nicht zugänglich sind. Und deswegen kann man natürlich wenigstens versuchen, die Forschung und die eigenen Argumente so klar zu kommunizieren. Das finde ich wirklich wichtig, dass das eben nicht hier nur an der HFG bleibt oder im KIM bleibt. Deswegen schreibe ich auch nach wie vor über diese Sachen, um eben die Angst in etwas Positives umzuwandeln, ja, also in etwa eine Handlungslogik irgendwie. Und auch eben zu zeigen, wie die Fehler sind, wie blöd das vielleicht auch teilweise ist, aber eben auch wirklich zu sagen, also das einfach klar zu benennen, die Entwicklungen, ja.
Ja klar, Unwissenheit macht noch viel
genau, mehr genau, Angst. Genau, einfach Aufklärung und das finde ich wirklich wichtig.
Du hast jetzt den einen Bereich schon jetzt erläutert, das Testfeld für biometrische Technologien, eben die Flüchtlingscamps, und dann der andere Bereich ist eben diese Coding-Bootcamps und menschliches Potenzial in den Flüchtlingscamps, das genutzt wird, um eben Programmiererinnen und Programmierer zu entwickeln und die dann irgendwie auch zu nutzen für die digitale Zukunft.
Genau, und da würde ich sozusagen es noch sozusagen mehr verfeinern. Ich würde nicht nur sagen digitale Zukunft, sondern ich würde sagen eine ganz spezifische Anforderung, die notwendig wird durch beispielsweise eben die Automatisierung, die KI mit sich bringt. KI bedeutet letztendlich ein riesiges Universum unsichtbar gemachter, hochgradig prekärer Arbeitsverhältnisse, die, weil wir eben das Internet haben, auf dem, also sozusagen planetar verteilt sind und die über sogenannte Gig-Economies oder Online, also Online-Outsourcing von Klickarbeit oder Programmierarbeit quasi funktioniert. Und das kennen wir ja auch schon hier in Deutschland beispielsweise über sogenannte Plattformen, also den sogenannten Plattformkapitalismus wie Airbnb oder Deliveroo oder Lieferando. Ja, das sind ja auch sehr prekarisierte ArbeiterInnen. Und ich schaue mir sozusagen an, wie hinter dem, sage ich jetzt mal, Avatar von KI, der sagt, oh mein Gott, wir werden irgendwann die sogenannte Singularity erreichen, oh, es wird irgendwann eine General AI geben, die klüger ist noch als wir alle Menschen zusammen. Dem sozusagen entgegenzuhalten, Moment mal, also momentan ist die sehr, 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 sehr viel auf menschliche Arbeit angewiesen. Die ist eben aber nur unsichtbar gemacht hinter diesen glänzenden Fassaden irgendwie von unserem iPhone und Siri und Gesichtserkennung auf dem iPhone. Und die sitzen eben zum Teil, diese Menschen, die diese Klickarbeit machen, das kann Programmierarbeit sein, die so ein bisschen mehr Skilled Labor, also ein bisschen mehr geschulte, also ein Vorwissen braucht. Deswegen gibt es sozusagen auch Coding-Bootcamps, wo du so im Schnellverfahren eben bestimmte Basics lernst. Das gibt es. Aber es gibt sozusagen auch, und das finde ich wirklich einfach hochgradig wichtig, darüber zu sprechen, eine riesen Heer von Unskilled Labor, also von Arbeit, wo du kein Vorwissen brauchst. Du brauchst lediglich ein Telefon, einen Internetzugang. Und dann kannst du im Flüchtlingscamp kannst du bestimmte Aufgaben eben machen. Beispielsweise die KI-Industrie, das wissen wir beispielsweise vom sogenannten autonomen Fahren, ne? Braucht, damit diese Autos überhaupt irgendwann mal in der Lage sind, wirklich auf den Straßenverkehr zugelassen zu werden, braucht die Autoindustrie ganz viel Testmaterial.
Ja.
Dieses Testmaterial sind unüberraschenderweise Fotos vom Straßenverkehr, tausende Situationen vom Straßenverkehr. Mhm. Und diese Bilder müssen gelabelt werden, die müssen exakt annotiert werden. Das bedeutet, du siehst ein Bild von einer Kreuzung, dann ist links ein Stoppschild und rechts kommt ein Fußgänger mit einem Dackel. Dann musst du genau, das Annotieren bedeutet genau beschreiben, was sehen wir da auf diesem Bild. Und diese Bilder, ist ein Konvolut von Millionen von Bildern, mhm. Die werden dann in einem ersten, sozusagen ersten Lernrundgang einem bestimmten KI-Algorithmus, einem KI-System, nenn es wie du willst, eingespeist, um dieses System zu, damit dieses System lernen kann, in einem zweiten Schritt diese Sachen von alleine zu erkennen. Ja. Weil es will ja von alleine fahren. Mhm. Und das ist sozusagen, finde ich, immer ein sehr anschauliches Beispiel, wie, und diese Annotationsarbeit, dieses Labeln ist halt wahnsinnig, also auch langweilig, mentale ja. Arbeit, die super viel auch Konzentration erfordert, ja. Und diese Arbeit, wer will die denn machen? So. Deswegen gehen solche Arbeitsdinge, Bereiche sozusagen raus über Amazon Mechanical Turk beispielsweise oder andere Outsourcing-Plattformen und dann eben gibt es tatsächlich einfach Geflüchtete, die dann sagen, okay, wir sind hier eh, wir warten hier eh die meiste Zeit, also nehmen wir unser Handy und machen für wenige Centbeträge, ich sehe links das Stoppschild, ich sehe rechts die Frau mit dem Dackel und so weiter. Und das finde ich eben super spannend, um mal ganz genau hinzugucken, wie viel Arbeitsmühe das eigentlich kostet, um diese Maschinen so intelligent erscheinen zu lassen, wie sie dann letztendlich ja eigentlich gar nicht sind, weil es ist nämlich eigentlich unsere kollektives Wissen, unsere kollektive Arbeit.
Ja.
So, und das meine ich mit politisieren, dass man das so umdreht und den Leuten nicht, ja.
Ja, dass man angewiesen ist auf die, um überhaupt unsere Technologien zu entwickeln.
Genau, genau.
Ja. Ja. Ist eigentlich interessant, wenn man immer nur hört, wir entdecken jetzt Afrika und die ganzen Unternehmen gehen mhm. jetzt rein und sagen, mhm. sowieso so eine kolonialistische mhm. Sichtweise, wir gehen dahin und dann schaffen wir da Technologie und Arbeitsplätze. Aber eigentlich ist es schon lang da und wir nutzen das einfach nur unsichtbar.
Genau, und das sind ja eben auch asymmetrische, ökonomische, natürlich auch Machtverhältnisse, aber das, man muss es ja auch sich so betrachten, dass sich das Kapital in den letzten Jahrzehnten wahnsinnig konzentriert in immer weniger Händen. Und diese Hände sind eben zum Großteil im sogenannten entwickelten Westen und die sind eben nicht in Afrika oder die sind nicht im Mittleren Osten. Oder, ne? Also das ist eben das Problem. Also da wird sozusagen, weil es oftmals so dargestellt wird, ja, die kriegen die neue Technologie und die können damit umgehen. Ja, das ist, hat auch wahnsinnig viele gute Aspekte, mhm. aber also das geht auch nicht darum, meine Haltung ist, also das ist viel differenzierter zu betrachten, als einfach nur zu sagen, das ist alles schlecht, das ist Bullshit, das ist so wie ein Messer ist nicht schlecht und nicht gut, ja. Ne? Ist jetzt klar. Aber was man halt einfach festhalten muss, ist, dass das Kapital eben wieder zurückfließt in die entwickelten Länder und eben nicht dort bleibt. Und das mhm. ist halt zum Beispiel ein ganz großer Punkt, der halt oftmals sozusagen nicht betrachtet wird.
Wo stehst du jetzt in deiner Promotion? Also wenn du bis Z1, hast du hier angefangen an der HFG?
Ja, genau. Also ich habe relativ lange am Exposé gearbeitet, weil ich ja sozusagen aus dem Feld kam. Also ich habe bin wahnsinnig viel gereist. Ich habe auch einige Monate im Südosten der Türkei, also im kurdisch geprägten Südosten der Türkei gelebt. Und ich habe sozusagen ein riesiges Konvolut an Materialien aus dem Feld. Und war sozusagen jetzt im letzten Jahr damit beschäftigt, das in einen methodologischen Rahmen zu setzen. Mhm. Ja, also wie gehe ich vor? Wie kann ich erstmal sagen, was beeinflusst was? Also welche Rolle hat sozusagen die Arbeit? Welche Rolle hat die Technologie? Wie kann man das einordnen? Und wie kann man das, ne, bestimmt situieren und kontextualisieren mit Theorien? Und da habe ich jetzt viel Theorie sozusagen Recherche gemacht und plane jetzt gerade nochmal die ausführlichen Feldforschungsreisen, dass ich dann nochmal, also mindestens 6, 7, 8, gerne noch länger Wochen jeweils sozusagen für diese beiden Fallstudien, also einmal Biometrie im Flüchtlingscamp und eben einmal Online-Outsourcing im Flüchtlingscamp, Klickarbeit, für diese beiden Fallstudien sozusagen nochmal vor Ort bin, weil mir ist halt auch wichtig. Problem ist immer bei Theorie, wenn ich mich jetzt mit bestimmten, beispielsweise postmarxistischen Positionen auseinandersetze, dass ich das immer wieder rückeinbetten muss in so eine, dass man nicht die Theorie sozusagen wie so ein anderes Modell über die Realität denkt. Mhm. Das sind so grundsätzliche methodische Fragen einfach, die man halt hat an so einem PhD. Und deswegen hoffe ich sozusagen, dass sich Theorie und Praxis so ein bisschen gegenseitig befruchten.
Wo gehst du dann hin?
Ich gehe wahrscheinlich nach Uganda. Da gibt es eine NGO, die hat eine App entwickelt, auf der Menschen in Flüchtlingscamps genau diese Klickarbeit durchführen. Ja? Also da gibt es beispielsweise ein Foto von einer Giraffe. Tatsächlich, also damit wird auch geworben, gibt ein Foto von einer Giraffe und dann gibt es so 5 Bullet Points und dann müssen die Menschen entscheiden, was siehst du da? Okay. A, eine Giraffe, B, ein Haus, C und so weiter. Und solche Formen von Arbeiten führen die dann durch. Und all diese Trainingsdaten werden dann eben zurückgeschickt in den Westen, um dann sozusagen bestimmte Algorithmen zu trainieren. Das möchte ich mir gerne angucken und vor allen Dingen halt auch, da gibt es natürlich einen ganz wichtigen Aspekt, so wer macht die Arbeit, also die ganzen Gender-Fragen. Sind es wirklich, sind es Männer, sind es Frauen? Wie ist das verteilt? Wie dringen diese neuen Formen der Arbeit auch in das familiäre Leben ein, was ja sowieso schon sozusagen aus dem Ausnahmezustand ist, erstmal in einem Camp. Manche sind natürlich auch jahrelang schon dort und so, aber es ist also wirklich so ganz praktische Fragen auch mit reinzunehmen und eben nicht auf der in so einer hohen Flughöhe gemütlich über dieses Feld zu segeln und so. Das ist mir halt wichtig, dass man da genau hinguckt und auch vor allen Dingen mit den Leuten vor Ort spricht, mit den UNHCR-Mitarbeiterinnen so zum Beispiel, dass man eben so, was sind eure Probleme, wie seht ihr das, so dass man wirklich nochmal sich genau anguckt.
Ist es einfach, in die Leute reinzukommen?
Naja, nee, tatsächlich nicht. Wir haben jetzt schon so ein paar Kontakte über die journalistischen Reportagen und so ein paar, man braucht immer sogenannte Fixer. Ja, also Fixer sind Leute, die fix things, die helfen die zu übersetzen, die organisieren, die stellen Kontakte her. Sowas ist immer ganz gut. Und ja, man muss sich ein bisschen durchfriemeln, ja, und dann hat man so 3-4 Leute und dann geht es eigentlich immer ganz gut. Und die Leute sind auch sehr, sehr hilfsbereit. Das ist wirklich wahnsinnig toll.
Dann bin ich auf jeden Fall gespannt, wenn du dann wiederkommst.
Und dann kam Corona. Wegen der Pandemie sind die Recherchereisen erstmal auf Eis gelegt. Und Ariana steigt ins Digitale um. Sie versucht die Interviews mit Klickarbeiterinnen und Klickarbeitern, Geflüchteten in Camps, mit Techfirmen, UNHCR und so weiter übers Internet zu führen. Ich finde Arianas Forschung super spannend, weil sie sichtbar macht, wo die Arbeit für die Entwicklung der Technologien hinter unseren Screens eigentlich stattfindet und damit auch unsere eigene westliche Perspektive aufzeigt. Wenn ihr noch mehr von Ariana und ihrer Arbeit erfahren wollt, findet ihr auf campusradio-karlsruhe.de die Links zu ihren Artikeln und mehr Infos zur Forschungsgruppe. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug bekommen habt, gibt's ja noch die erste Folge von Kunst und Köpfe bei Spotify und Co. zum Nachhören. Da habe ich mit der Absolventin Carolina Sobel über ihre Diplomarbeit und die LGBTQ-Szene in Polen gesprochen. Definitiv auch sehr hörenswert. Ich bin Beo und so schnell ging sie rum die zweite Folge Kunst und Köpfe. Ich hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört. Ich sag mal so, ich bin wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut, wir hören uns.